Guten Morgen nochmal. Ja, herzlich willkommen an alle, die immer da sind, aber auch vor allem an die, die noch nicht so häufig da waren. Und ich hoffe einfach, dass ihr schon eine gute Zeit hattet, dass ihr angefangen habt zu merken, wie Gott einfach am Wirken ist an uns. Es ist ja immer unser Wunsch, dass die Gottesdienste nicht nur so eine Zeit am Sonntagmorgen sind, die wir halt irgendwie absitzen oder die halt dazugehören oder so, weil es halt Sonntag ist, sondern dass da wirklich was passiert, dass wir eine Begegnung haben mit Gott. Ein leitender Mitarbeiter der Willow Creek Gemeinde hat irgendwann mal ein Buch geschrieben, das hieß In die Kirche gegangen und Gott getroffen. Und das ist so das, was ich mir immer wünsche, oder auch so, wie es Billy Graham mal formuliert hat, der wurde in einem Interview gefragt, was er zu der These denkt, Gott sei tot. Und dann hat er gesagt, kann nicht sein, habe gerade noch mit ihm gesprochen. Und das wünsche ich mir einfach, dass es bei uns so ist. Bevor ich mit meinem Thema heute anfange, noch eine Ansage. Wir hatten in den letzten Wochen, das habt ihr vielleicht, wenn ihr in den entsprechenden Tagen da wart, auch gemerkt, ein bisschen Probleme gehabt mit unserer Heizung. Die ist schon etwas in die Jahre gekommen und so wie es bei älteren Körpern ist, dass man auf die etwas mehr Rücksicht nehmen muss, so müssen wir auf unsere Heizung ein bisschen Rücksicht nehmen. Und das heißt, dass ich alle bitte, die gegen Ende unser Haus hier verlassen, dass ihr nicht nur die Fenster alle zumacht und die Lichter ausmacht, sondern dass ihr die Heizkörper nicht ganz runterdreht. Unser Heizungsbauer hat gemeint, es wäre gut, wenn die Leistung immer eine gewisse Grundlast hat, damit die, keine Ahnung, nicht irgendwie in den Winterschlaf fällt. Und deswegen ist es vollkommen ausreichend, wenn wir die Heizkörper auf 1 stellen in der Theorie. Ich habe das hier vorne mal probiert. Der ist auch auf 1 noch relativ gut warm. Also vielleicht müssen wir uns da auch ein bisschen vortasten. Aber jedenfalls die Heizkörper nicht ganz zumachen, schon gleich gar nicht. Und auch nicht nur auf Stern, sondern ein bisschen mehr Gas geben lassen, damit unsere Heizung schön weiterarbeitet. Gut, ich habe das letzte Mal, als ich hier war, schon angedeutet, dass ich eine neue Serie anfangen möchte. Und das möchte ich heute tun. Es soll in den nächsten Wochen jedenfalls bei meinen Predigten um die Familie gehen. Und wir werden so verschiedene Aspekte der Familie beleuchten. Ich bin davon überzeugt, dass die Familie ein ganz, ganz wichtiger Baustein unserer Gesellschaft ist. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann stellen wir fest, dass Gott sich immer wieder mit Bildern vergleicht oder Bilder verwendet, die mit Familie zu tun haben. Das merken wir zum Beispiel jetzt bei unserer Jahreslosung. Wisst ihr die noch? Genau. Will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So, da haben wir eines dieser Bilder, wo Gott sich selber mit einer Mutter vergleicht. Wir sehen, dass Gott sich mit einem Vater vergleicht. Gott vergleicht sich mit einem Ehemann. So, es gibt ganz, ganz viele Bilder, die Gott verwendet aus dem Bereich der Familie. Und deswegen ist es, finde ich, wichtig, dass wir ein korrektes Bild von Familie haben. Und ich stelle fest, dass in unserer Gesellschaft Familie wir können sagen, angegriffen wird oder jedenfalls das Konzept von Familie vollkommen auf den Kopf gestellt wird und viele Gedanken über Familie in Umlauf sind, die mit dem, was wir in der Bibel finden, gar nichts mehr zu tun haben. Und wir werden verschiedene Bereiche von Familie beleuchten, die vielleicht auf den ersten Blick für uns gar nicht so sehr relevant zu sein scheinen, sondern wo wir dann sagen, was weiß ich, es wird zum Beispiel mal um Partnerwahl gehen. Und dann sagst du, ja, aber ich habe meinen Partner ja schon, kann man jetzt ja keinen neuen raussuchen. Ihr werdet sehen, dass wir auch aus diesem Thema ganz, ganz gute und wichtige Impulse für unser Leben rausziehen können. Und dass auch das was sein wird, was uns betrifft. Es wird dann auch um Themen gehen wie Sexualität, wie Kindererziehung. Und da werden wir uns einfach so einiges anschauen. Ich möchte heute den Anfang machen mit etwas, was auch in unserer Gesellschaft heute irgendwie auf einem ganz seltsamen Weg ist. Es soll heute um Mann und Frau gehen. Und um das Verhältnis von Mann und Frau und um die Gleichheiten und die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und da kommen wir heutzutage eigentlich an einem Begriff nicht mehr vorbei, der in vieler Munde ist, um nicht zu sagen in aller. Und das ist Gender Mainstreaming. Und ich stelle immer wieder fest, dass verschiedene Leute irgendwie ganz verschiedene Vorstellungen davon haben. Und deswegen möchte ich ganz kurz am Anfang was zu diesem Thema sagen. Wenn wir zum Beispiel auf die Internetseiten unserer Bundesregierung gehen, da wird Gender Mainstreaming auch erklärt. Und ich lese uns mal ganz kurz vor, was wir da als Erklärung finden. Da schreibt unsere Bundesregierung, Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Ihr guckt irgendwie so fragend. Also wenn ihr, man muss ja jetzt auch nicht alles so hundertprozentig verstehen, was die Politiker sagen, aber wenn du die offiziellen Erklärungen zu Gender Mainstreaming liest, dann hört sich das alles ganz, ganz stark nach dem an, was man früher unter Emanzipation verstanden hat. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die Gleichstellung von Mann und Frau, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen haben, dass sie das gleiche Geld für die gleiche Arbeit bekommen und so weiter und so fort. Und das ist auch Teil von Gender Mainstreaming. Offiziell hat es einfach damit zu tun, wie es hier heißt, dass man grundsätzlich und von vornherein die Geschlechter im Blick hat. Was ich interessant fand, ist, dass es die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein berücksichtigt. Das setzt für mich voraus, dass die Lebenssituationen und Interessen von Männern und Frauen offensichtlich unterschiedlich sind. Das bitte ich euch mal ganz kurz im Hinterkopf zu behalten, denn das, was wir gleich noch über Gender Mainstreaming hören werden, das ist irgendwie ganz was anderes. Wenn wir danach schauen, wie alt es ist, dann stellen wir fest, dass es 1985 angefangen hat auf der dritten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Nairobi. Und dann ist es 1996 nach Europa gekommen und unbemerkt, also ich habe jedenfalls nichts davon bemerkt, habe nicht mitbekommen, dass irgendeine Diskussion geführt worden wäre in unserem Land, unbemerkt, irgendwie so nicht ins Grundgesetz und auch nicht in unsere Gesetze, aber in die Handlungsanweisungen unserer Politik eingeflossen ist. Und im Jahr 2000 hat die damalige Bundesregierung, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, nachzugucken, welche Farbe die hatte, aber die hat ein Programm aufgestellt, moderner Staat, moderne Verwaltung, und hat dort das Gender Mainstreaming als einen der Leitgedanken aufgenommen. So, seit 2000 ist also Gender Mainstreaming offiziell Ziel unserer Regierungen. Vordergründig, wie gesagt, geht es um Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Wenn du siehst, in welchem Zusammenhang das Gender Mainstreaming heute verwendet wird, dann sehe ich vor allem in christlichen Kreisen oft eine ganz andere Betonung, nämlich, dass es darum geht, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern einzuebnen. Und das ist auch ein Teil von Gender Mainstreaming, über den die Christen ganz viel reden. Und das ist auch richtig so, dass wir darüber reden, aber das ist eben nicht alles an Gender Mainstreaming. Und das bitte ich euch einfach so ein bisschen in eurem Kopf zu behalten, weil ansonsten gegebenenfalls unsere Kritik ins Leere läuft, weil die Leute dann diese Kritik abtun werden, als ihr habt ja so gar nicht verstanden, um was es da geht. Also lasst uns da einfach ein bisschen aufpassen. Aber damit ihr wisst, welche Blüten dieses Gender Mainstreaming, was man ja vielleicht in der ursprünglichen Form vielleicht noch positiv sehen könnte, treibt, habt es hier, glaube ich, auch schon mal euch kundgetan. Im März 2010 wurde in Australien einer Person namens Norrie May Welby ein Recognized Details Certificate, also eine Art Geburtsurkunde, ausgestellt, in der bestätigt wird, dass Norries Geschlecht nicht männlich und nicht weiblich, sondern unbestimmt ist. Okay. Und ich weiß nicht, ob ihr das damals auf Facebook mitbekommen habt. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. 3 Jahre oder sowas. Da gab es auf Facebook, heute könnt ihr wählen zwischen männlich und weiblich, oder? Kennt ihr das auf Facebook? Facebook kennt ihr, oder? Computer? Schon mal? Okay. Also auf Facebook könnt ihr wählen, ob ihr männlich oder weiblich seid. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, wie lange das her ist, konntet ihr zwischen 42 Geschlechtern wählen. Das war eine relativ kurze Phase, bevor Facebook gemerkt hat, dass das öffentliche Gender Mainstreaming offensichtlich noch nicht so weit ist, dass die große Mehrheit für 42 verschiedene Geschlechterrollen offen wäre. Abschließend zu dem Thema vielleicht zwei Bemerkungen. Erstens, Gender hat eben nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Auch da kommt man inzwischen auf den Trichter. Es gibt ja auch Menschen, die haben nicht nur XX und XY als Chromosomen, sondern da gibt es eben auch noch viele andere Dinge, die man früher als Twitter bezeichnet hat. In der Zwischenzeit ist man da sehr viel vielfältiger und versucht es auch, was ich, wenn jemand davon betroffen ist, auch durchaus korrekt finde, dass man versucht, den Menschen gerecht zu werden. Und wo auch die Eltern zum Teil in ganz, ganz schwierigen Situationen sind, wenn ein Kind geboren wird und die dann fragen, und ist es ein Mädchen oder ein Junge? Und das sagen die Ärzte dann, das können wir nicht so genau sagen. Und dann muss man oft sehr, sehr schnell irgendwelche Entscheidungen treffen. Und das ist auch ein ganz, ganz schwieriges und kompliziertes Thema. Aber das ist nicht das, was, also bei Gender Mainstreaming, das hat ja was mit Mainstream zu tun, also was nicht die große Masse betrifft, sondern was einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt unserer Bevölkerung betrifft. Und da muss man sicher seelsorgerlich auch sehr behutsam damit umgehen. Aber was wir schon feststellen, oder was ich jedenfalls feststelle in unserer Gesellschaft, ist, dass man versucht, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu verwischen. So, jetzt könnten wir ja mal, spaßeshalber heute Morgen, ich gucke schon mal ein bisschen rum, gucken, wie viele von den Frauen heute typisch weibliche Kleidung tragen. Gibt es irgendjemanden, der einen Rock oder ein Kleid hat? Ah, eine, zwei, drei. Wow, cool. Also, das wird oder wurde früher auch von verschiedenen christlichen Gruppen sehr hochgekocht. In der Zwischenzeit habe ich mich auch belehren lassen, ich lebe ja nur mit einigen weiblichen Wesen zusammen, dass es auch Frauenhosen gibt, die ich nie tragen würde. Umgekehrt mir auch schon aufgefallen ist, dass manche Frauen wirklich seltsame Hosen tragen und ich dann gemerkt habe, dass das dann wirklich Männerhosen sind. Sieht dann auch wirklich irgendwie seltsam aus, finde ich jedenfalls. Wir sehen es bei den Frisuren. Manchmal denke ich mir, das ist aber ein hübsches Mädchen und dann stelle ich fest, ist doch ein Junge. Oder umgekehrt. Und dann stellen wir es vor allem ganz, ganz stark fest, also das waren jetzt also nicht ganz witzig, aber doch ein bisschen witzig gemachte Bemerkungen, aber dann stellen wir zum Beispiel fest, dass in den Kindergärten und in den Schulen ganz gezielt versucht wird, unter der Vorgabe, dass es Gender Mainstreaming sei, eben Geschlechterrollen ganz bewusst aufzulösen. Also man darf offizielle Linie eigentlich heute den Kindern nicht mehr sagen, du bist ein Mädchen und du spielst im Kindergarten bitte in der Puppenecke und du bist ein Junge und du darfst dann, in den Werkraum gehen. Und wenn wir das noch etwas normal finden, dass man, also ich habe früher auch mit Puppen gespielt, kurze Zeit jedenfalls, das hat mir nicht geschadet, aber das hat auch irgendwann mal wieder aufgehört. Aber ich habe nun auch schon von Eltern gehört, die Mädchen und Jungen hatten. Haben wir nicht? Wir am Dreikönig darüber gesprochen, dass auch die Mädchen schon Autos hatten und die Autos praktisch nie benutzt wurden. Und dann kamen die Jungen und plötzlich waren die Autos kaputt, weil sie ständig bespielt wurden. Und da fragt man sich schon, zwängen die Eltern ihre Kinder so dermaßen in Geschlechterrollen rein, oder steckt da vielleicht doch irgendwas in uns drin, was Unterschiede sind? Und jetzt an dem Punkt würde ich gerne nochmal unsere Bundesregierung zitieren. Gender Mainstreaming bedeutet, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern zu berücksichtigen. Also offensichtlich gibt es ja einen Unterschied, sonst müsste man die Unterschiede ja nicht berücksichtigen. Einfacher ist natürlich, oder ich weiß nicht, ob das was mit einfach zu tun hat, aber man versucht heute schon irgendwie alles einzuebnen, alles gleich zu machen. Wir werden nachher noch sehen, dass es natürlich an Grenzen stößt, aber ich möchte auf der anderen Seite jetzt mal darauf eingehen, was wir eigentlich in der Bibel zu diesem Thema finden. Und manche blättern schon, wenn ihr jetzt blättern wollt, dürft ihr ganz an den Anfang eurer Bibel blättern, denn da wird der Mensch gemacht. Bin mal gespannt, was eure älteren Kinder euch heute erzählen. Bei denen geht es heute auch um 1. Mose. Auch um die Schöpfung. So, 1. Mose Kapitel 1, 26 bis 28. Bei denen geht es allerdings nicht um Gender Mainstreaming, kann ich euch beruhigen. 1. Mose 1, 26 bis 28. Da steht Folgendes. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Und Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. So, und jetzt möchte ich gucken, ob ihr alle gut zugehört habt. Wer ist Abbild Gottes? Der Mensch. Nicht nur der Mann. Mann und Frau, okay. Und wer soll herrschen? Mann und Frau? Oder nur der Mann? Oder nur die Frau? Beide. Also so wie ich es hier lese. So. Das Ziel, was Gott mit den Menschen hatte, war, Gott ähnlich zu sein, Abbild Gottes zu sein, gegenüber Gottes zu sein und über die Schöpfung zu herrschen. Fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und so. Und das Erste, was Gott tut mit den Menschen, ist, sie zu segnen. Die Menschen, die beiden, die Gott da gemacht hat, die werden erstmal gesegnet. Die Amerikaner, habe ich jetzt mitbekommen, manche Amerikaner, die predigen dann gern, it was Adam and Eve, not Adam and Steve. Also, aber das ist nun ein ganz anderes Thema. Also, Gott segnet diese zwei und er gibt ihnen diesen Segen mit. Und ein Teil dieses Segens, haben wir vielleicht gesehen, ist Fruchtbarkeit. Gott möchte, dass der Mensch fruchtbar ist. Und da werden wir dann in einem anderen Thema drauf kommen, dass eben auch die Sexualität ein Teil des Segens Gottes und deswegen auch was Gutes ist. Aber wie gesagt, das kommt erst später. Und dann bekommen sie einen Auftrag, nämlich über diese Schöpfung zu herrschen. Über diese Schöpfung zu herrschen, das beinhaltet die Tiere, die Pflanzen, aber es beinhaltet auch mich selber. Ich bin ja auch Teil der Schöpfung. So, wenn ich über die Schöpfung herrschen soll, dann beinhaltet es auch, über mich selber zu herrschen. Und im Kapitel 2, Vers 15 wird es nochmal etwas näher ausgeführt, dass der Mensch nicht nur über die Schöpfung herrschen soll und sie ausbeuten soll und kaputt machen soll, sondern dass er sie bewahren soll. Denn wir sind nicht Besitzer dieser Welt, sondern wir sind Verwalter. Aber das wäre ein Thema für sich, das lasse ich heute aber auch noch aus. So, und jetzt folge ich mal diesem Gedanken unserer Bundesregierung, dass Mann und Frau vielleicht da doch unterschiedlich sind. Zunächst mal stellen wir fest in 1. Mose 1, 27, was wir gerade gelesen haben, dass Gott Mann und Frau gemeinsam gemacht hat, dass sie gemeinsam Abbild Gottes sind und dass sie gemeinsam herrschen sollen. Insofern sind sie also ähnlich. Sie sind nämlich beide Gott ähnlich. Da gibt es in der Mathematik entsprechende Sätze drüber, wenn ich ein Objekt habe, was einem anderen ähnlich ist und ich habe ein drittes Objekt, was auch diesem ersten Objekt ähnlich ist, dann ist das dritte Objekt offensichtlich auch dem zweiten Objekt ähnlich. War das jetzt zu kompliziert, aber egal. Wenn der Mann Gott ähnlich ist und die Frau Gott ähnlich ist, dann sind Mann und Frau sich auch ähnlich, oder? Muss eigentlich so sein. So, wir sehen, Mann und Frau sind ähnlich und sie sind gleichwertig. Sie sind beide von Gott geschaffen als Gottes Gegenüber und als Herrscher über diese Welt. Und dann ist sich die Bibel offensichtlich doch nicht ganz einig. Dann gibt es diesen zweiten Bericht, der in der Schule und was weiß ich wo immer dann thematisiert wird, dass es zwei Schöpfungsberichte gäbe. Ich finde, die Leute sollten weniger, in dem Punkt jedenfalls, weniger Biologie lesen, sondern mal in den Deutschunterricht gehen. Denn da lernt man, dass es Erzählmethoden gibt, dass es Werkzeuge gibt in der Erzählung. Die nennt man Rückblende oder so verschiedene Dinge. So, erst wird erzählt, wie der große Handlungsbogen ist und dann wird ein Detail nochmal neu beleuchtet. Meine Frau schreibt zum Beispiel jedes Jahr einen Jahresrückblick. Und dieses Jahr hat sie gesagt, Wolfgang, ich kann das gar nicht chronologisch machen, sondern ich muss irgendwie, da ist ein Bereich und den erzähle ich dann quasi zu Ende und dann fange ich einen neuen Bereich an und dann fange ich wieder am Anfang des Jahres an und dann erzähle ich das irgendwie. Und das ist so, wie ich das eigentlich sehe, wie diese zwei Schöpfungsberichte in Anführungszeichen auch zu verstehen sind. Da wird erstmal im großen Zug die Schöpfung vorgestellt und es wird auf bestimmte Dinge Wert gelegt. Und dann wird ein Punkt nochmal neu beleuchtet, nämlich wie der Mensch geschaffen wurde. Und das ist nun etwas, das sich auch offensichtlich unterscheidet von dem, wie die Tiere gemacht wurden. Könnt ihr mal bei Gelegenheit nachlesen. Die Tiere wurden durch das Wort geschaffen, während der Mensch durch die handwerkliche Aktivität Gottes geschaffen wurde. So, da passiert jetzt nochmal was anderes und Gott arbeitet irgendwie auf eine andere Art und Weise und das wird nochmal extra beleuchtet. Und deswegen sind in diesem Bericht auch manche Dinge etwas anders gewichtet, wird auf andere Dinge nochmal besonderes Augenmerk gelegt. Und in diesem zweiten, etwas ausführlicheren Bericht, 1. Mose 2, Vers 18, da stellen wir fest, dass Mann und Frau gleichwertig, aber dann doch nicht gleichartig sind. Also sie sind zunächst mal körperlich unterschiedlich. Ich denke, das ist für uns alle relativ offensichtlich. Aber sie sind auch insofern nicht gleichartig, dass Gott in 2. Mose 2, Vers 18 sagt, ich will dem Mann eine Gehilfin machen. Auf das Wort Gehilfin komme ich nachher noch zu sprechen. Wenn jemand heute zum Beispiel Hilfsarbeiter ist, dann ist das eigentlich eher was Negatives, was Untergeordnetes, was Schlechteres. Wir werden nachher sehen, dass das Wort Hilfe in der Bibel einen ganz anderen Klang hat und eine ganz andere Bedeutung hat. Aber jetzt möchte ich ganz kurz darauf eingehen, auch einfach so ein bisschen in unserem Gedächtnis, in unserer Wahrnehmung eigentlich auch zu kramen, inwiefern Männer und Frauen vielleicht doch auch unterschiedlich sind. Also wir stellen zum Beispiel immer wieder fest, dass wir an Dinge anders herangehen. Wir haben zum Beispiel jetzt kurz nach Weihnachten einen neuen Fernseher gekauft. Wir wollten den eigentlich in das Loch unserer Schrankwand einbauen. Also wir haben so, manche kennen das vielleicht noch, ist heute nicht mehr ganz so modern, Anfang der 90er Jahre in einem Holz, was es heute auch nicht mehr gibt, nämlich, helft mir, nein, Kiefer, danke, Kiefer. Damals ein ganz beliebtes Holz, heute kriegst du das nicht mehr. So, und dann haben wir ausgemessen, wie groß kann der Fernseher sein, dass er da in diese Aussparung reinpasst und haben festgestellt, in der Größe gibt es gar keinen Fernseher. Und nachdem ich keinen kleineren wollte, haben wir uns dann für einen größeren entschieden. Und da war natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich als Mann hatte da ganz schnelle, einfache Lösungen. Aber meine Frau hatte da irgendwie andere Vorstellungen. Während mir das wichtig war, dass es praktisch ist und dass der Fernseher funktioniert und dass es irgendwie auch zügig vorangeht, war ihr wichtig, dass es irgendwie gut aussieht. Ja, wenn es dann auch noch gut aussieht, ist mir das auch recht, aber ist mir eigentlich nicht wirklich wichtig. Wenn meine Töchter und meine Frau zum Einkaufen gehen, versuche ich mich immer irgendwie zu verdrücken. Gut, aber ihr merkt schon, ich sage hier Dinge, die treffen auf mich und auf meine Frau zu, die treffen vielleicht auf viele Männer und viele Frauen zu. Es gibt natürlich auch Männer und Frauen, bei denen die Dinge auch wieder vollkommen anders sind. Also nicht vollkommen anders, aber ein bisschen anders gewichtet. Aber so tendenzmäßig vielleicht findet ihr euch in diesen Sachen wieder. Der Mann sucht ganz oft eine Wohnung als Lebensraum. Die Frau möchte gern, dass es ein gemütliches Nest ist, oder? Also wenn es um Inneneinrichtung geht, dann sage ich immer, Ute, mach du. Wie du das machst, da fühle ich mich wohl, aber wenn ich Dinge mache, treffe ihren Geschmack eben ganz, ganz selten. Dann kennt ihr das vielleicht, die Frau kommt vom Einkaufen heim und stellt sich vor den Mann hin und sagt, fällt dir irgendwas auf? Kennt ihr das? Ihr Männer, ganz schlecht, wenn du jetzt sagst, nee. Und dann hilft gar nichts. Du musst dein Hirn zermattern, du musst dieses Suchrätsel, kennt ihr dieses Suchrätsel? Zwei Bilder, 10 Unterschiede und du findest 7 höchstens. Und jetzt steht eine Frau vor dir, fällt dir was auf? Ja, sie ist ein bisschen dicker aus oder so. Ganz falsche Antwort. oder es ist noch hübscher aus als sonst. Es hilft in diesem Fall nicht. Dir muss auffallen, dass sie irgendwo einen neuen Ohrring hat oder dass sie beim Friseur war. Und ihr kennt das ja, dann sagt sie, fällt dir was auf? Sagt er, nee, wieso? Sagt sie, meine Frisur. Sagt er, ja, zum Friseur könntest du auch mal wieder gehen. Ist dann auch die falsche Antwort. Wie viele von euch Frauen lieben Rambo-Filme? Oh, okay. Darf ich mal die Gegenprobe bei den Männern machen? Ihr dürft euch schon trauen. Okay, also, es gibt sogenannte Männerfilme und sogenannte Chick-Flicks. Kennt ihr das? So, Pretty Woman, Dirty Dancing. Und die Männer, die lieben den Rambo. Der ist allein unterwegs und macht alle platt. Der Traum jedes Mannes, oder? Der Mann, kennt ihr das im Auto? Ihr seid in der Stadt verloren und sie sagt, lass uns jemanden fragen. Wie lautet die männliche Antwort? Ich finde den Weg alleine. Oder? Hat man uns das antrainiert? Mag sein, dass da auch ein gewisses Training dabei ist. Man hat es beim Vater so gesehen. Aber also ich habe so den Eindruck, da ist ganz, ganz viel einfach in unserem Wesen angelegt. Auch das Wahrnehmen von körperlicher Zuneigung. Man versucht es, aber ich stelle halt fest, dass die Entwicklung heute in unserer Zeit so ist, dass die Frauen sich zum Beispiel auch, was das Thema Prostitution angeht, unbedingt emanzipieren müssen. Aber typischerweise war das eigentlich über lange Zeit so, dass es Prostitution für Frauen ganz wenig gab und dass es auch ganz wenig gebraucht wurde. Denn für eine Frau ist körperliche Zuneigung ganz, ganz stark mit Zuneigung, mit seelischer Verbindung, mit Sympathie, mit Geborgenheit verbunden, während es für den Mann nicht so wirklich wichtig ist oder entscheidend ist. Männer analysieren gerne, oder? Da wird alles dann seziert, während Frauen sagen, ich weiß auch nicht warum, aber ich denke, Bauchgefühl, intuitiv. Ich habe schon versucht, das mit dem Bauchgefühl irgendwie zu verbessern, aber das hat irgendwie nicht geholfen, dass mein Bauch größer geworden ist. Wir Männer, wir sind gefühlsmäßig eher ausgeglichener. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Männer keine Gefühlsschwankungen haben können, aber Frauen sind da, und hier lässt sich einfach auch die Biologie nicht verleugnen, gewissen Schwankungen unterworfen. Und das ist was ich, als wir unsere Beziehung angefangen haben, zunächst mal einfach als verstörend wahrgenommen habe, dass meine Frau irgendwie bei denselben Situationen an verschiedenen Tagen vollkommen unterschiedlich reagieren kann. Und als wir uns dann so dazu entschlossen hatten, zu heiraten und uns dann auch überlegt hatten, wie wir das mit der Verhütung machen und uns dazu entschlossen haben, am Anfang jedenfalls auch eine Zeit lang natürlich zu verhüten, das heißt einfach so eine Temperaturkurve und so verschiedene Dinge zu machen, Zykluskalender zu führen, dann haben wir das halt eben auch gemeinsam gemacht, weil wir das wichtig fanden, dass Verhütung dann eben auch nicht nur Frauensache ist. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Gefühlsschwankungen irgendwie so einen 28-Tage-Rhythmus hatten. Und dann konnte ich meiner Frau dann auch schon sagen, dass sie bald ihre Regel bekommen wird, weil ich gemerkt habe, sie ist heute wieder seltsam. Und ich habe auch festgestellt, ich muss ihr das auch nicht irgendwie anlasten, weil ich einfach gemerkt habe, das hat nun mit den Hormonen zu tun. Eine Frau macht gerne Anspielungen. Also, fällt dir was auf? Habe ich vorher schon gesagt. Der Mann würde jetzt sagen, wie findest du meinen neuen Ohrring? Gut, manche schon, aber wie findest du meine neue Hose? Die Frau sagt, fällt dir was auf? Oder es kann auch schon mal sein, dass sie sagt, Schatz, möchtest du einen Kaffee? Übersetzt. Könntest du uns beiden bitte einen machen? Oder sowas in der Art. Der Mann ist da eher direkt, was manchmal auch nicht hilfreich ist. Auf die Frage, findest du, ich sehe dicker aus, gibt es ganz, ganz wenige gute Antworten. Die meisten Männer möchten eine Frau umsorgen und beschützen. Während Frauen, es sei denn, dass sie das anders andere nicht bekommen haben, in aller Regel den Märchenprinzen wollen, oder? Den Knight in Shining Armor, den, wie sagt man auf Deutsch, den Ritter in der glänzenden Rüstung, der die Drachen tötet und der auf sie aufpasst, der sie beschützt. Wie gesagt, da mag es in beiden Lagern dann auch etwas Unterschiede geben. Dann habe ich zum Beispiel auch gelernt, wenn ich meiner Frau von einem Problem erzähle, dann wäre mir eigentlich schon recht, wenn sie mir sagt, wie sie denkt, dass man das Problem lösen kann. Wenn meine Frau das tut, habe ich festgestellt, nicht gut, ihr eine Lösung anzubieten. Oder? Manche Männer nicken jetzt wissend. Frauen möchten Verständnis. Da ist das und das und das passiert. Und da ist die richtige Antwort nicht, ja, du machst am besten das und das, sondern die richtige Antwort ist, armer schwarzer Kater. Kennt ihr das? Oh, du Arme. Oder ich verstehe dich. Ah ja, stimmt. Ich merke das auch, wenn meine Frau am Telefon ist, wird ihr irgendwas erzählt und dann höre ich, wie meine Frau dann, oh, und ja, ich kann es verstehen. Und ich denke mir immer, oh, hätte ich jetzt vermutlich anders reagiert. So, ich kann jetzt im Prinzip auch aufhören. Ich stelle einfach fest, Männer und Frauen sind in vielerlei Hinsicht total unterschiedlich. Und da mag, wie gesagt, ein Teil mag auch anerzogen sein, man sieht vielleicht was bei den Eltern, wobei ich auch feststelle, wir haben bei unseren Eltern einige Dinge gesehen, die wir total anders machen. Ich glaube einfach, dass Männer und Frauen von ihrer Wesensart unterschiedlich angelegt sind von Gott. Und wenn wir jetzt anfangen und Männer und Frauen versuchen, äußerlich gleich zu machen, dass sie gleiche Dinge tun müssen, dass sie gleiche Verantwortungen haben müssen, dass sie gleiche Aufgaben machen müssen, dass das alles gleich sein muss, dann kann das auch dazu führen, dass sich einer oder beide der Partner eben dann auch nicht mehr wirklich wohlfühlt, also in der Partnerschaft, oder dass mancher vielleicht auch in eine Rolle reingedrängt wird, die, wo er sagt oder wo sie sagt, da fühle ich mich irgendwie auch gar nicht wohl. Es gibt natürlich biologische Unterschiede und ich weiß auch nicht, ob man da schon dran ist, aber ich habe so einen Eindruck, die würde man am liebsten auch gern noch beseitigen. Dass Männer Kinder bekommen können oder so. Das ist zurzeit einfach noch nicht so. Und deswegen ist es auch mit Elternzeit und was weiß ich was, es funktioniert einfach in manchen Punkten nicht anders, als dass Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns nun fragen, wie gehen wir eigentlich richtig mit diesen Unterschieden um, dann stellen wir fest, dass so sehr die Bibel betont, dass Mann und Frau gleichwertig sind, so sehr redet sie auch immer wieder davon, dass sie nicht gleichartig sind und dass auch die Rollen, die sie haben, unterschiedlich sind. Wir besprechen das auch in unseren Ehevorbereitungskursen immer mal wieder. Wo wir versuchen, einfach ein Verständnis dafür zu wecken, dass Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit unterschiedliche Dinge sind. Komme ich gleich nachher noch ein bisschen ausführlicher drauf. Wenn wir sehen, dass Männer von ihrer Natur her jetzt eher zum Beschützen neigen, dazu neigen, keine Ahnung, der Frau eine Geborgenheit zu vermitteln oder der Familie eine Geborgenheit, eine Sicherheit zu geben, für sie zu sorgen, für sie da zu sein, und die Frau auf der anderen Seite gern versorgt wird oder beschützt wird, dann liegt eigentlich auch nahe, dass es entsprechende Rollen gibt, die wir auch zum Teil in der Bibel so finden, wo man sich dann fragen kann, inwiefern ist das historisch bedingt, weil es damals einfach so war und es wird in der Bibel so berichtet und inwiefern ist es auch von Gott so gedacht. Gesetzesmäßig, so möchte ich das mal sagen, würde ich das nicht festlegen. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass Männer arbeiten müssen und Frauen zu Hause bleiben müssen. Aber wenn wir in uns diese Tendenz spüren, wenn wir so den Eindruck haben, eigentlich möchten wir das so, dann finde ich, dann sollten wir auch den Mut haben, auch in unserer gesellschaftlichen Situation heute dazu zu stehen und zu sagen, Die Gesellschaft kann sagen, was sie will, und die kann noch so oft versuchen, mir einzureden, dass das anders sein muss. Wenn ich das so empfinde und wenn ich den Eindruck habe, das ist so richtiger, dann habe ich auch den Mut und dann habe ich die Kraft, auch das anders zu machen, als man mir das einreden möchte. Gut, ich muss die Zeit ein bisschen im Blick haben. Dann lass mich auf einen Punkt kommen, der in dem Zusammenhang natürlich immer ganz, ganz heikel ist. Und das ist die Frage, wer ist eigentlich der Chef? Wer ist der Babo, wie man heute sagt? Müsst ihr jetzt nicht verstehen, verstehe ich auch nicht, aber ist so neuere deutsche Sprache. Der Chef in der Familie, manche Leute sagen, ich bin der Kopf und meine Frau ist der Hals. Und der Hals bestimmt, wohin der Kopf guckt. Ich sage immer gerne im Spaß, wir haben Arbeitsteilung bei uns. Ich treffe die großen Entscheidungen und meine Frau die kleinen. Also die kleinen Entscheidungen sind dann zum Beispiel, wo wir wohnen, welches Auto wir kaufen und so. Und die großen Entscheidungen, das ist dann so Atomausstieg, Nahostpolitik, globaler Wandel und so. Das bestimme ich dann. Hatte ich auch nicht ganz ernst gemeint. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir für manche Menschen ganz verstörende Verse, wie zum Beispiel Epheser 5, Vers 23, wo es heißt, der Mann ist das Haupt der Frau. Jetzt haben wir den Kopf und den Hals, wenn ihr so wollt. Aber das ist in der Bibel eben nicht so gemeint, so der Mann ist der Bundespräsident und die Frau als Hals sozusagen der Bundeskanzler, der eigentlich die Politik bestimmt. Sondern hier ist schon gemeint, dass der Mann als Haupt, als Entscheidungsträger fungiert. Er wird als Priester der Familie bezeichnet und er wird verglichen, und so geht es in dem Vers 23 hier im Epheser 5 weiter, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. So, ich hoffe ja, dass wir das in unserer Gemeinde auch so handhaben, dass wir nicht nur Christus Haupt sein lassen und ansonsten tun, was wir wollen, sondern dass Christus wirklich das Haupt der Gemeinde ist. Das heißt, er bestimmt, was Sache ist und wir tun das. Und jetzt wird es nämlich ganz schnell ganz heikel. So, wenn der Mann jetzt sagt, was Sache ist und die Frau, die hat es gefälligst zu tun, dann erinnern wir uns ganz, ganz schnell zurück an vor 100, 200 Jahren oder sowas. Ich erinnere mich noch, das ist noch gar nicht so sehr lange her in unserem Land, da konnte eine Frau ohne Zustimmung ihres Mannes noch nicht mal ein Bankkonto eröffnen. Manche kennen das noch. Und da hatte die Frau einfach gar nichts zu melden, die hatte schlicht und ergreifend gar nichts zu sagen. Der Mann war der Herr und die Frau war die Magd oder keine Ahnung. Das ist aber nicht das, was wir in der Bibel finden. Und jetzt vielleicht denkt sich mancher, das ist mir immer ein bisschen zu grundlegend oder was weiß ich, aber ich finde, in solchen Sachen zahlt es sich aus, wenn man gute Grundlagen gelegt hat. Wenn wir zurückgehen zu 1. Mose, Kapitel 1, dann sehen wir, dass eben, wer war nochmal berufen zu herrschen? Mann und Frau. So, das heißt, wir können jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ja, wenn hier steht, der Mann ist das Haupt der Frau, dann heißt es, dass die Frau nicht herrscht, sondern der Mann herrscht und die Frau die ist halt Befehlsempfänger. Nein, Mann und Frau sollen herrschen. Und wenn du dann zum Beispiel siehst in Sprüche 32 über das Lob der tüchtigen Hausfrau, wie das in manchen Bibeln überschrieben ist, dann siehst du, dass die sehr wohl ganz knallharte Entscheidungen trifft, dass sie Geschäfte tätigt, dass sie aktiv ist und am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Und überhaupt nicht so dieses Heimchen am Herd, was heute in der Diskussion immer wieder unterstellt wird, dass vor allem christliche und rechte Gruppen, die heute rechts ist ja heute schlecht, dass die irgendwie die Frauen an den Herd verdammen wollen und so. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und trotzdem spricht die Bibel davon, dass der Mann das Haupt der Frau ist. So wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und auch da macht es einfach Sinn, sich zu überlegen, wenn Gott schon ein Bild verwendet, wenn er sagt, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so soll der Mann das Haupt der Frau sein. Da müssen wir uns ja fragen, wie sieht denn das aus, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist? Was macht der? Der sitzt auf seinem Thron, lässt sich bedienen und haut ab und zu mal so einen Befehl raus, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen Und wir als Menschen, wir müssen das tun, egal ob es nun gute oder schlechte Konsequenzen hat. Das ist doch nicht das, was Jesus tut. Sondern was tut Jesus? Jesus hat uns ganz eindeutig gesagt, weshalb er gekommen ist. Im Gegenteil, er sagt sogar, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um sein Leben zu geben. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wir haben einen Text rausgesucht aus Epheser 5, also unseren Trautext. Und wir besprechen das auch immer mit den Paaren, die bei uns diese Ehevorbereitungskurse machen. Natürlich steht bei der Frau, sie soll sich dem Mann unterordnen. Aber beim Mann, da steht was viel Schlimmeres. Da steht, der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Jetzt frage ich euch, was ist schwieriger? Wenn Männer ihre Herrschaft, in Anführungszeichen, ihre Hauptschaft, so leben würden, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, dann glaube ich nicht, dass es eine Frau auf dieser Welt gäbe, die sich so einem Mann nicht gerne unterordnet. Wenn der Mann eben nicht sein Wohl im Blick hat, sondern das Wohl seiner Frau, seiner Familie, seiner Kinder, dann lebt er Hauptschaft so, wie es die Bibel eigentlich möchte. Er ist ein Priester. Was ist ein Priester? Ein Priester, auch da, wir haben leider über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte oft Priester kennengelernt, die ihre Priesterschaft nicht positiv ausgeübt haben. Wenn ich an meinen Vater denke, der sagt, bei Priester denkt er zuallererst, dass er in der Kirche und im Religionsunterricht immer Angst gemacht bekommen hat vor der Hölle. Das war für ihn der Priester. Der mit dem drohenden Zeigefinger, der hat gesagt, wenn du nicht brav bist, dann passiert irgendwas. Wenn das unser Bild vom Priester ist, dann kann ich verstehen, dass Frauen sagen, ich will keinen Priester bei mir in der Familie. Aber wenn wir verstehen, was ein Priester eigentlich ist, und wenn wir ins Lateinische gehen, dann ist der Priester der Pontifex, der Brückenbauer. Das ist der Brücken baut zwischen dem Menschen und Gott. Das ist der für Versöhnung sorgt. Das ist der den anderen dient, der eine Dienstleistung anbietet. Und wenn ein Mann sowas tut für seine Familie, dass er Brücken baut zwischen der Familie und Gott, dass er im Gebet für seine Familie eintritt, dass er versucht, die Kinder und auch seine Frau so zu behandeln, dass sie möglichst eine gute Beziehung zu Gott haben können, dann verstehen wir, was Gott eigentlich damit meint, dass der Mann das Haupt der Familie sein soll. Und dann verstehen wir auch, welche Verantwortung damit verbunden ist, hoffentlich. Und jetzt möchte ich auf diesen Begriff der Gehilfin noch zu sprechen kommen. Also, wie gesagt, wir denken bei Gehilfe irgendwie, da gibt es einen Chef, und der hat dann noch einen Gehilfen. Der darf dann mal einen Schraubenzieher reichen oder so, oder bei der Operation. Da gibt es den Chefarzt und da gibt es eben die Gehilfin oder so. Und er schreit immer bloß Skalpell, Klammer, Saugen, Tupfer, was weiß ich. Und der Gehilfe, der muss halt irgendwie das tun. 2. Mose 18, Vers 4, das Wort, was hier für Hilfe steht, das hebräische Wort Ezer, das finden wir in anderen Bibelstellen wieder. Und eine davon ist 2. Mose 18, Vers 4. Da heißt es, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen. Und er hat mich errettet von dem Schwert des Pharao. Gott ist die Hilfe. Gott ist der Gehilfe. Oder Psalm 33, Vers 20. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und Schild. Oder anders gesagt, wenn jemand Hilfe braucht, wer ist dann der Checker? Der die Hilfe gibt, ist jemand, der was Wertvolles anzubieten hat. Das ist nicht der Gehilfe, der muss halt helfen, während der andere der eigentliche Chef ist, sondern das Wort Hilfe, Ezer, in der Bibel ist eigentlich etwas sehr, sehr Positives, was sehr, sehr Wertvolles. Und wenn du siehst, wie... Okay. Wenn du siehst, wie das in der Bibel aufgebaut ist, dann stellst du fest, dass in dem 1. Mose 1, in dem ersten Bericht oder im ersten Teil des Berichtes davon die Rede ist, dass Mann und Frau gemeinsam geschaffen wurden, gemeinsam diese Verantwortung tragen und so. Da werden ganz, ganz stark die Gemeinsamkeiten betont. In dem zweiten Teil des Berichts, da wird dann auch von den Unterschieden geredet und da finde ich es eben bezeichnend, dass Gott erst den Mann macht und danach die Frau. Und jetzt, ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde den Gedanken einfach sehr, sehr wichtig. Jetzt stellt euch vor, Gott hat die ganze Tierwelt gemacht. Die Pferde als Hengst und Stute. Ja? Die Hunde als Rüde und Hündin. Und na gut, bis auf den Regenwurm, aber da gibt es so ein paar Dinge. Und er hat sie immer als Männchen und Weibchen gemacht, oder? Er hat immer Mann und Frau gemacht. Und dann macht er den Menschen. Und dann macht er nur einen Mann. Hat er die Frau vergessen? Nein, Gott ist klug. Er hat den Mann gemacht, dem er, und so viel glaube ich jetzt einfach schon mal, dass ich da hineininterpretieren darf, dem er die Aufgabe zugedacht hatte, nachher Haupt dieser Zweierschaft zu sein. Und er hat gewusst, wenn es von Anfang an so ist, dann wird der Mann in der Gefahr stehen, diese Position zu missbrauchen. Und das müssen wir einfach auch mal ganz ehrlich eingestehen, das haben die Männer über Jahrhunderte auch sehr, sehr weidlich getan. Aber jetzt hat Gott den Mann ohne die Frau gemacht. Und dann stellt Gott fest, Klammer auf, nachdem der Mann das garantiert auch schon gemerkt hatte, Klammer zu, dass ihm was fehlt. Und jetzt spürt der Mann, ich bin unvollständig, ich brauche eine Ergänzung, ich brauche eine Gehilfin. Unser verstorbener Gemeindeleiter in Ulm, Herbert Dietrich, hat es dann immer anders formuliert, er hat immer gesagt, geh, hilf ihm. Wir haben das jetzt bei der Allianz Gebetswoche wieder so schön gesehen. Pfarrer Müller stand dann vorne und hat gesagt, wenn ihr euer Opfer jetzt hier in dieses Opferkörbchen reinwerft, daneben steht noch ein Schälchen und da sind so Lesezeichen mit der neuen Jahreslosung. Ich habe bloß leider nicht mit so viel Besuchern gerechnet. Es sind nicht genug da. Und dann steht seine Frau hinten im Klavier auf und sagt, ist ja gut, dass ich noch welche mitgenommen habe. Geh, hilf ihm. Wer stand jetzt da besser da? Ja, die Gehilfin natürlich. Also ihr merkt schon, das ist nichts, was irgendwie die Frauen abwertet oder so. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich sterbe, meine Frau kommt gut alleine klar. Umgekehrt, schwierig, schwierig. Gut, jetzt muss ich mal schauen, was wir da noch. Lass uns vielleicht das einfach nochmal zum Schluss zu dieser Hauptschaft noch sagen. Die Frage von Hauptschaft und Unterordnung ist ein grundsätzliches Prinzip, was wir in fast jedem Bereich unseres Lebens irgendwie sehen. Das beginnt, wenn wir so altersmäßig bei uns selber anfangen, es beginnt, wenn wir Kinder sind. Als Kinder haben wir ein Haupt oder zwei Häupter, hoffentlich, nämlich unsere Eltern. So, Kinder und Eltern. Die Eltern sind das Haupt der Kinder. Dann gehen wir in die Schule. Früher war das so, dass der Lehrer das Haupt der Schüler war. Heute ist es manchmal ein bisschen schwierig. Früher kam ein Kind nach Hause und hat gesagt, der Lehrer hat mich geschimpft, weil ich das und das gemacht habe. Dann gab es noch eine zusätzliche Ohrfeige von den Eltern. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Heutzutage gehen die Eltern mit dem Rechtsanwalt zum Lehrer. Kann man ja auch darüber streiten, manchmal ist es ja auch vielleicht sinnvoll, aber ich stelle einfach fest, dass in dem Punkt auch die Hauptschaft nicht mehr wirklich funktioniert. Aber theoretisch sollte es eigentlich so sein, dass der Lehrer über dem Schüler steht, so wie Jesus das sagt, der Schüler steht nicht über seinem Meister, weil der Schüler ja was vom Lehrer lernen soll. Dann ist es so bei den Ehefrauen und bei den Ehemännern. Dann haben wir das bei den Gemeindegliedern und der Gemeindeleitung. Und dann haben wir das bei der Gemeindeleitung und den Aposteln. Und dann letztendlich oben drüber haben wir Jesus. Und selbst Jesus spricht davon, dass er ein Haupt hat. Nämlich, dass er nichts tut, was er nicht den Vater tun sieht. Und wir sehen, du kannst gucken, wo du willst. Du hast immer ein Haupt über dir. Es sei denn, du bist Gott. Aber ich hoffe, dass das niemand von uns ist. Jeder von uns hat ein Haupt über sich. Ich kenne die Berufswelt, da hast du auch, wenn du nicht selbstständig bist, jemand über dir. Und dann haben wir aber auch im zivilen Bereich immer noch eine Regierung über uns und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, von denen Gott sagt, das habe ich so angeordnet. Selbst die Regierung, und die war damals, wenn wir zurückdenken ins Römische Reich, ja noch nicht so positiv vielleicht zu bewerten wie unsere Regierung, die vielleicht auch nicht immer alles richtig macht, aber jedenfalls deutlich besser ist als Nero, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir sehen, dass auch Jesus das so gelebt hat in Philipper 2, Vers 8 und 9. Da lesen wir, er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja zum schändlichen Tod am Kreuz. Und jetzt hört gut zu, was die Konsequenz seiner Unterordnung ist. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Und wenn ich jetzt das ganze Bild zusammennehme, dann stelle ich fest, jetzt fange ich mal bewusst bei der Frau an, wenn die Frau ganz bewusst diese Rolle einnimmt, ein Haupt über sich zu sehen und, sage ich mal, sich unterzuordnen, obwohl das klingt für uns schon ganz schrecklich, aber biblisch gesehen ist es gar nichts Schreckliches. Und dieses Haupt auf der anderen Seite, die Hauptschaft nach oben richtig lebt und auch diese Hauptschaft nach unten richtig lebt, dann ist das was total entspannt ist, weil wenn ich Gott gegenüber eins gelernt habe, dann ist es, dass Gott es gut mit mir meint. Und deswegen ordne ich mich Gott liebend gerne unter. Weil ich weiß, er wird von mir nichts Schlechtes verlangen. Und abschließend zu diesem Thema der Unterordnung ein Wort an uns Männer. Wir sind nicht ganz so perfekt wie Jesus. Ich weiß, es fällt uns schwer, das zuzugeben, aber es ist so. Und während Jesus in seinen Entscheidungen eigentlich keine Fehler macht, streichen wir das eigentlich durch und sagen, keine Fehler macht, gebe ich durchaus zu, dass meine Entscheidungen hin und wieder fehlerhaft sein können. Und deswegen habe ich gelernt in meinem Leben, dass es meiner Hauptschaft überhaupt keinen Abbruch tut, vorher mit meiner Gehilfin mal kurz zu konferieren, was in dem und dem Punkt vielleicht der richtige Weg wäre. Was mich andererseits nicht davon entbindet, dass am Ende des Tages einer die Verantwortung trägt. Und das bin ich. In unserem Ehekurs, da gibt es so ein Blatt, wo ein Paar unterwegs ist in einem Schiff. In einem Boot. Und die rudern oder was weiß ich, lassen sich da einen Fluss runtertreiben. Und da kommt eine Insel. Und dann geht es um die Frage, wenn nun der Mann sagt, wir fahren rechts vorbei und die Frau, wir fahren links vorbei. Wie ist es dann, wenn man sich für die eine oder andere Sache entscheidet und am Ende stellt sich die Entscheidung als falsch raus und die beiden kentern? Also angenommen, der Mann möchte rechts vorbei und sie kentern, weil sie rechts vorbeigefahren sind. Dann sagt die Frau, ich habe gesagt, dann soll ich links fahren. Nicht hilfreich. Umgekehrt. Der Mann sagt, wir fahren links und die Frau sagt, wir fahren rechts. Und der Mann sagt, na okay, um des Lebens Friedens willen, wir fahren rechts und sie kentern. Da kann der Mann nicht sagen, ja du wolltest ja rechts fahren. Kennt ihr solche Situationen? Weil Hauptschaft heißt auch Verantwortung. Und das heißt, ich trage die Verantwortung für das, was passiert. Und meine Frau kann dann sagen, Moment, ich habe bloß einen Vorschlag gemacht. Du hast die Entscheidung getroffen. Und damit hat sie vollkommen recht. Und deswegen würde ich sagen, wenn du feststellst, dass deine Frau ein gewisses Maß an Weisheit mitbringt, dann nutzt dieses Potenzial doch und besprich die Entscheidung mit ihr. Letztes Beispiel aus unserem Leben. Ich hatte früher Hauptschaft auch so verstanden, ich bin eben auch für die Erziehung unserer Kinder verantwortlich. Aufgrund der Berufstätigkeit verbringe ich aber nicht so viel Zeit mit ihnen und trotzdem muss ich die Regeln festlegen. Deswegen lege ich die Regeln fest und dann hinterlasse ich meine Frau das Chaos, was dadurch entsteht. Und irgendwann hat meine Frau dann mal zu mir gesagt, Wolfgang, ich habe da Schwierigkeiten damit, dass du Entscheidungen triffst und ich muss die hinterher ausbaden. Wäre es nicht möglich, dass wir das vorher mal miteinander besprechen? Und da habe ich mir gedacht, ja, da ist eine gewisse Weisheit in diesen Worten. Dann wollen wir das auch so tun. Letztendlich bin trotzdem ich verantwortlich. Aber es ist gut für mich, wenn ich mich berate und wenn wir gemeinsam zu einem Punkt kommen. Gut, da können wir jetzt noch ganz viel dazu sagen. Lasse ich jetzt gut sein. Was wir von heute mitnehmen können. Ich persönlich glaube, dass Gott seine Schöpfung richtig gut gemacht hat. Und ich glaube es deswegen, weil es in der Bibel drin steht und weil ich sehe, dass die Prinzipien, die uns im Wort Gottes dargelegt werden, wenn man sie richtig anwendet, einfach richtig gut aufgehen und richtig gut funktionieren. Wo wir Probleme bekommen, ist, wenn wir die Dinge nicht so machen, wie Gott sie wollte. ihr wisst, was ich meine. So, wenn die Männer zum Beispiel ihre Macht missbrauchen oder wenn die Frauen versuchen, die Position einzunehmen, die Gott ihnen eigentlich nicht zugedacht hat. Aber wenn das in so einem guten Miteinander funktioniert, wo der eine für den anderen versucht, Gutes zu erreichen, dann werden wir feststellen, dass Gott es einfach gut gemacht hat. Und dann können wir auch mit unseren Unterschieden versöhnt leben. Wir müssen auch nicht alles gleich machen. Und wir dürfen unsere Unterschiede feiern und wir dürfen uns freuen daran, dass wir unterschiedlich sind. Wir hatten jetzt wieder Allianzgebetswoche, das hat zwar nichts mit Ehe zu tun, aber es war trotzdem schön, mal zu sehen, wie unterschiedlich Gemeindengebet und Gebetsveranstaltungen handhaben. Und ich freue mich immer wieder auf solche Veranstaltungen, wo wir Unterschiede sehen können und wo wir uns daran freuen können, dass nicht alle gleich sind. Und das dürfen wir bei Mann und Frau auch. Und deswegen habt Mut, einfach auch zu sagen, egal was ihr mit dem Gender Mainstreaming hier versucht, alles gleich zu machen, ich halte daran fest, dass wir unterschiedlich sind, dass wir gleich, nicht gleichartig, aber sehr wohl gleichwertig sind. Okay, wer noch Probleme mit dem einen oder anderen hat, darf gerne hinterher noch zu mir kommen, wir können gerne nochmal drüber reden, wird gerne zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du diese Schöpfung gut gemacht hast. Und nachdem du den Menschen gemacht hast, hast du sogar gesagt, es ist sehr gut. Und ich danke dir, Herr, dass du sehr gute Pläne mit uns hast. Und ich danke dir, Herr, dass du das mit der Familie eigentlich sehr, sehr gut eingerichtet hast. Und trotzdem stellen wir fest, Herr, dass wir aus dieser Einrichtung, aus diesem Vorbereiteten, was du uns hinterlassen hast, oft ein richtiges Chaos veranstaltet haben. Weil wir uns nicht an das gehalten haben, Herr, was du uns an Regeln dazu gegeben hast. Und wir stellen fest auch in unserer Gesellschaft, Herr, dass wir immer mehr deine Regeln über Bord werfen und dass wir uns dann hinterher wundern, dass Familie nicht mehr so funktioniert, wie du sie eigentlich dir vorgestellt hast. Aber wir stellen auch fest, Herr, dass es nicht an der Familie liegt und nicht an deinem Plan, sondern daran, dass wir uns nicht an deine Gebote halten. Und so schenk du es, Herr, dass wir in deinem Wort forschen und dass wir nachschauen, wie du es gemeint hast, dass wir feststellen, wie du uns als Männer und Frauen unterschiedlich gemacht hast. Und dass wir sehen, wie wir uns ergänzen können, wie wir füreinander da sein können und wie jeder dem anderen dient, jeder sich dem anderen unterordnet, Herr, wie es in deinem Wort auch heißt. Und wie wir am Ende einfach feststellen, dass wenn wir uns an dein Wort halten, Herr, dass wir dann gesegnet sind, dass wir glücklich sind, dass wir zufrieden sind. Und das schenkt du bitte jedem Einzelnen. Ob er nun verheiratet ist, ob er verwitwet oder geschieden ist oder noch gar keine Beziehung hat, Herr, bitte ich, dass du in uns einfach eine gute Haltung, Gestalt annehmen lässt, Herr, dass wir dir ähnlicher werden und dass wir unser Leben so führen, wie du dir das vorgestellt hast, damit wir deinen Segen und deine Freude erleben können. Amen.